Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit
Pferdewissen to go.
So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Podcast über die gute Klimaweide. Ich hoffe, ihr hattet auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit eurem Pferd. Und ich finde, zur Magie gehört auch dazu, dass unsere Pferde gesund sind und leckeres Futter haben. Und ich freue mich mega, 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 dass du heute da bist, Helmut, dass du uns ein bisschen was erzählst über die Klimaweide und dass wir durch dieses Jahr gehen. Also erstmal herzlich willkommen.
Hallo, lieber Peter. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir werden uns jetzt noch öfter treffen. Einmal im Monat, um genau zu sein. Jeden Monat reden wir darüber, was man tun kann, um die Weide zu einer perfekten Klimaweide, Pferdeweide zu machen. Und wir haben uns diesen Monat den Februar vorgenommen. Tada! Da sind wir ja mittendrin. Sag mal, Helmut, kannst du vielleicht, bevor wir starten in unser wunderschönes Projekt, unseren Zuhörern kurz mal ein bisschen was noch über dich und deine Erfahrungen mit dem Thema Pferdeweide erzählen, dass alle wissen, wer du eigentlich bist, weil das kriegst du besser hin als ich.
Ja, gerne. Also ich bin Landwirtschaftsmeister und hatte ursprünglich mit Pferden gar nichts am Hut, aber da ich so oft gefragt wurde, was könnten wir für unsere Weide machen, wenn Leute zu mir kamen, die bei mir Heu gekauft haben, habe ich mir da einfach Gedanken drüber gemacht. Mhm. Ich habe dann auch einfach erkannt, dass da Menschen sind, die sich in ihr Pferd reindenken und die sich Sorgen machen. Und das ist einfach eine Sache, die mich berührt hat. Und für mich war einfach dadurch ein Weg vorgezeichnet, dass ich sagen und machen wollte, dass diese Menschen, die nach dem Weg suchen und so oft, ja, belächelt werden, damit die auch eine Hand haben, die ihnen gereicht wird, sodass sie das, was sie vorhaben, nämlich die Pferde pferdegerecht zu ernähren, dass sie das auch umsetzen können. Ja,
ja, das ist
so leicht, über jemanden zu lachen, aber eben das die Handreichung zu machen, das ist letztlich doch das Einzige, was weiterhilft.
Absolut, und es ist gar nicht leicht, an gute Informationen zu kommen, an fundierte Informationen zu kommen, an richtige Informationen zu kommen und das eigene Pferd gesund zu ernähren. Also es ist wirklich ein weites Feld und die Weide ist ein Riesenthema. Jetzt haben wir ja auch eine Weide am Haus. Du warst ja schon mal bei uns und hast ja unsere Weide auch mal kurz angeguckt und wir haben darüber gesprochen. Im Januar haben wir schon so ein bisschen uns entspannt und die Weide angeguckt und Pläne gemacht und jetzt sind wir im Februar. Und eigentlich könnte man ja meinen, Winter ist Winter, die meisten Pferde gehen nicht auf die Koppel im Winter, weil wir die Koppel schützen wollen und so. Warum ist dann die Pflege im Winter auch so wichtig und entscheidend für die Gesundheit der Pferde?
Die Pflege im Winter ist natürlich nicht so aufwendig wie im Sommer. Ist ja klar, wenn wir da täglich über die Weide laufen würden, was wollten wir da groß ändern? Vor allen Dingen, wenn Schnee drauf läge. Ne? Die Beobachtung ist das Wichtige. Ja? Die Beobachtung genauso, wie wir nicht den ganzen Tag hinter unseren Pferden herlaufen, während sie über die Koppeln reiten, galoppieren oder einfach ablegen. So beobachten wir sie doch. Und genau das gibt uns super wichtige Informationen. Wie hoch ist die Wuchshöhe zum Beispiel? Habe ich ein Gras, das zu kräftig in den Winter gegangen ist? Im Winter hat es vielleicht gefroren. Gibt es Frostschäden? Und was passiert eigentlich im Frost? Das sind so Dinge, die hochinteressant sind. Im Frost lassen die Gräser oft bestimmte Blätter absterben. Diese fallen aber nicht ab, nein, sondern sie legen sich wie so eine Art Isolierschicht oben drüber, sodass der Wachstumsknoten, der am Übergang vom Boden oben raus zu den Blättern hin sitzt, nicht kaputt gefroren wird.
Ach, die Natur ist so schlau.
Und das Wurzelwerk schließt sich an diesen Wachstumsknoten dran. Das ist also eine zentrale Stelle für diese Graspflanzen. Viele Kräuter haben es da leichter, zum Beispiel ein Amphor oder Jakobs Kreuzkraut.
Nein, das wollen wir nicht haben.
Die Kahlwurzeln, die lachen sich kaputt, die klatschen in die Hände, wenn da möglichst viel Gras kaputt friert. Wir wollen das natürlich nicht. Warum? Nein. Weil diese Pflanzen gehen bewusst in die Lücken rein. Sie brauchen Lücken, sie brauchen Licht, um selbst zu keimen. Und je dichter unsere Grasnarbe ist, umso weniger Möglichkeiten haben solche Kräuter dann, diese Räume zu füllen.
Ja, die wollen wir nicht, die sind ein No-Go.
Ja, aber leider achten die noch nicht auf Schilder. Ne?
Nein, das wäre so einfach, oder? Wenn wir einfach ein Schild aufstellen könnten. Jakobskreuzkraut verboten, hier wird nicht geparkt. Ja, genau. Geht nicht. Okay, also gibt es denn dann, wir sind im Februar, wir wollen unsere Weide schön pflegen, wir wollen ein bisschen was tun. Gibt es da so spezielle Herausforderungen, die wir so am Ende des Winters, sage ich jetzt mal, bevor wahrscheinlich hoffentlich bald der Frühling kommt, die wir so ein bisschen bei der Pflege von Weide und Trail beachten können?
Ja, klar. Habt ihr Sträucher und Hecken um den Zaun herum stehen? Ist jetzt die Gelegenheit, den Bewuchsüberhang im Zaunbereich zurückzuschneiden. Weil im März ist schon wieder Schluss. Dann ist es verboten, an Hecken ranzugehen, in denen Vögel brüten könnten. Und wir wollen es ja auch nicht. Wir wollen ja da keinen Zaunkönig verjagen.
Nein.
Lassen Sie uns jetzt machen, damit wir den Sommer über auch Ruhe haben. Natürlich kann es sein, dass das ein oder andere Ast hier nochmal an den Elektrozaun ranwächst. Aber wenn wir jetzt die großen, dicken Äste weggeschnitten haben, dann können wir es mit so einem kleinen Handschärchen zurückschneiden und es ist alles keine Arbeit mehr. Dann willst du noch Mist streuen. Ja? Also es gibt ja Betriebe, die ihre Höfe, die ihren Pferdemist auch auf die Pferdeweide verteilen, beispielsweise mit effektiven Mikroorganismen zersetzt. Auch das wäre jetzt ein Zeitpunkt, wo das noch möglich wäre.
Darf ich da einhaken? Ja, weil ich das total spannend finde, wie man das macht. Und dann gehen wir über die weiteren Punkte. Also ich nehme so eine Schaufel, einen Eimer, eine Schippe, Schubkarre voll Pferdemist, mische da so ein bisschen EM-Pulver drunter und dann streue ich das so ein bisschen auf der Graskoppel aus. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Dass ich es korrekt mache und nicht zu viel, zu wenig mache.
Also es gibt ja viele, die spezielle Technik verwenden, um diese EMs auszubringen auf der Weide, am Mulcher dran. Oder mein Dafürhalten ist es ganz einfach, die Mikroorganismen vermehren sich selbst. Ich kann also den Einsatz von diesen Mikroorganismen dadurch reduzieren, indem ich ihnen eine Heimstatt biete, der sich selber aufwachsen können.
Mhm.
Und was gibt es da Idealeres als den eigenen Misthaufen?
Ja, den hat man ja wirklich am Stall.
Das ist organische Masse,
ist
drin, was diese Mikroorganismen brauchen. Und wenn ich dann ausgemistet habe und streue dann ein bisschen von dem Pulver drüber, muss ich natürlich auch sehen, dass es ein bisschen feucht bleibt. Also habe ich die Miststätte überdacht, sollte ich auch da mal am Zug eine Gießkanne Wasser drüber gießen, dass die Mikroorganismen wirken und arbeiten können. Also Pferdemist ja in der Regel relativ fest ist und wenig Wasser hat.
Mhm.
Dazu arbeiten jetzt die Mikroorganismen diesen Misthaufen durch. Der ist also viel schneller zersetzt, als er normalerweise zersetzt wäre.
Mhm.
Die Mikroorganismen, die im Mist ja schon drin sind, und da gibt es auch jede Menge Mikroorganismen, aber die müssen sich ja auch erst wieder vermehren. Und die Anzahl der Mikroorganismen, die den Mist zersetzen können, die baue ich so auf. Und dann kann ich den Mist gut zersetzt auf der Weide verteilen und habe nicht das Problem, mit einem Frischmist arbeiten zu müssen.
Also ich nehme vielleicht einen Teil von meiner Miste, wo ich sage, das wird meine EM-Ecke und stapel mir da ein bisschen Menge und lass den da mal mit ein bisschen Wasser und effektiven Mikroorganismen eine Woche, zwei, drei, vier.
Nein, also wenn du ausmistest, dann gehst du vielleicht hast du ein kleines Schöpfchen oder einfach nur einen Handschuh. Da kommt ja auch die Anzahl der Pferde an. Bei zwei Pferden beispielsweise reicht das ja, wenn ich dann einfach mal einen Handschuh anziehe, der im Sack liegt und streue da so ein bisschen, als wenn ich Salz über den Ei streue. Ja? Streue da krank, man kann so ein Händchen drüber. Ja?
Mhm.
Und dann Nächsten Tag riecht dich ja wieder aus, heute zu sein. Oder vielleicht gibt es Leute, die noch 2 oder 3 Tage warten mit Ausmisten.
Nein, aber Weidepflege ist wichtig. Paddockpflege ist wichtig.
Naja, jedenfalls dann streuen die halt ein bisschen mehr drüber. Mhm. Also auch so eine Schubkarre halt so ein bisschen davon drüber. Und das reicht schon.
Wie lange muss ich das?
Also das mache ich Tag aus, Tag ein.
Aha. Ach so, und dann kann ich mir irgendwann was wegnehmen, weil ich es eh als Standard ständig mache.
Der Misthaufen wird automatisch größer, ja, wenn du dann nicht immer nur nach oben stapelst, sondern erst groß machst und stapelst, dann fängst du an der Ecke, die du zuerst hingekippt hast, nimmst du als erstes weg.
Mhm, und dann streue ich einfach so ein bisschen über die Wiese, nicht dick, dass man es sieht, sondern so ein bisschen auch wieder mit der Hand, sage ich jetzt mal, ausgestreut, ja.
Ja, du hast ja da vor allen Dingen das, was man oft sieht, man kennt das ja von dem Laufstandsmist, von den Rindern, ja, so am Land wohnen, so fährst du einfach mit dem Miststreuer, wo die Brocken fliegen und so, ja, das fällt dann weg, das sind dann ja, Körnchen. Ja.
Das ist aber eine perfekte Arbeit für, ich sag mal, heißer Tipp, Schüler, Kinder am Stall, die dürfen dann Mistparty auf der Koppel machen und jeder ein Eimerchen EM-Mist verstreuen.
Ah, ich sehe dich schon später mit dem Wasserschlauch die Kinder anspritzen.
Genau. Na, aber das war jetzt zwar ein langer Exkurs, aber ich fand es mega spannend, weil ich muss gestehen, Klammer auf, Klammer zu, ich höre das zum ersten Mal und finde das ein super Tipp, den wir auch direkt umsetzen werden, weil, das habe ich vorhin, glaube ich, vergessen dazu zu sagen, wir versuchen ja auch gleichzeitig in diesem Jahr die Klimaweide bei uns nach deinen Wünschen und Tipps und Ideen zu schaffen. So, wir machen das Projekt parallel mit. Genau. Okay, also wir haben jetzt gehabt, check EM über Mist, check Äste, Hecken, Büsche schon ein bisschen schneiden. Hast du noch mehr Punkte?
Und dann, ja, zum Beispiel, ich werde immer wieder gefragt, also es gibt ja Leute, die ihren Mist weggeben und stattdessen mineralisch düngen. Und die fragen immer wieder, wie lange muss ich warten, bevor das die Pferde auf die Weide können und solche Dinge. Ja, nun unterscheiden wir 2 Düngerarten. Da gibt es die Dünger, die nicht ausgewaschen werden, und es gibt Dünger, die ausgewaschen werden. Mhm. Dünger, die nicht ausgewaschen werden, sind Nährstoffe. Ja, es sind die Kalkdünger mit ihren Nährstoffen. Dazu, also ausdrücklich zählt dann nicht der Kalkstickstoff oder der Kalkammon, alles sagt er, der Salpeter dazu, das sind Stickstoffdünger. Also ich muss es immer wieder sagen, weil es so oft verwechselt wird.
Und wer da mehr dazu wissen will, hört in die Januar-Folge rein, weil da haben wir ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen.
Genau. Und Kalium, Phosphor, Magnesium werden auch nicht ausgewaschen. Das sind so Grundnährstoffe, die kann man in einmal pro Jahr düngen. Nun gibt es ja auch viele Mischdünger, sobald das Stickstoff drin ist oder Schwefel drin ist. Stickstoff und Schwefel sind die Nährstoffe, die leicht auswaschbar sind. Schwefel noch mehr als Stickstoff. Die gehören im Frühjahr möglichst nah an den Beweidungsbeginn, wobei nah beim Stickstoff heißt, dass es mindestens mal drüber geregnet haben soll oder mehrere Tage Tau sich auf das Gras gesenkt haben soll, sodass der Stickstoff schon umgesetzt ist und nicht keine Harnstoffvergiftung im Pferd entstehen.
Mhm. Aber du empfiehlst es grundsätzlich nicht, sondern sagst, EM mit Pferdemist ist eigentlich die bessere Variante?
Nö, da möchte ich keinem vorgreifen. Es kommt darauf an, Mist lagern darfst du nur, wenn du eine Mistbinde hast. Und da gibt es Leute, die Möglichkeit nicht haben dazu. Hm. Es gibt aber auch ein Projekt von einem Herrn aus Brandenburg, das mir bekannt ist, da kannst du deinen Mist in so eine Art Paletten-Containerlösung reinkippen. Da wandern Würmer durch.
Ah, ja, ja, das habe ich schon mal gehört für zu Hause, privat, dass man da so eine Art Wurmkompost in der Stadtwohnung haben kann oder so.
Ja, und so ähnlich ist das hier aufgebaut. Du hast, ich weiß nicht, 7, 8 Schubkarren rein und dann musst du dann auf der anderen Seite wieder neben den Mist, wo die Würmer durch sind, und den kannst du dann, was weiß ich, in einem Container lagern oder wie auch immer. kommt ihr jetzt auf die Anzahl der Pferde an.
Der ist schnell voll.
Ja, das ist die Möglichkeit, den trotz nicht vorhandener Mistplatte, das zählt dann als Mistplatte, ne? Und den dann trotzdem zu lagern und zu halten. Aber ich sage mal, für vielen ist das vielleicht zu aufwendig, dann auch die Würmer müssen ja auch irgendwo gepflegt werden, ja? Damit die auch überleben können. Es sind auch Tiere und die haben auch Ansprüche. Ich habe mich da nicht so stark reingearbeitet, muss ich sagen.
Nee, das ist also eine individuelle Geschichte.
Ich bin mehr der Weidemann und weniger der Würmermann.
Beides mit W, aber nee, absolut klar. Okay, also welche Art von Düngung ich verwende, ist so ein bisschen individuell vom Stall abhängig. Wer da jetzt wirklich individuell drauf gucken will, du bietest ja auch Online-Kurse an, mit Coaching, Selbstlerner. Da reden wir am Schluss gern auch nochmal kurz drüber, was man bei dir alles buchen kann, wenn man sagt, ich hätte aber gern noch individuell was für meinen Stall. Grundsätzlich ist aber Februar der Monat oder auch März, wo man so ein bisschen über Düngung nachdenken kann.
Ja, genau. Es ist einfach so, jede Düngung sollte nur auf Grundlage an einer Analyse, also einer Bodenprobe, stattfinden, weil auch Pferdemist hat Nährstoffe. Klar, sonst würden wir ja nicht draufstreuen. Jetzt können wir in eine Mülltonne stecken. Und das ist ja kein Kunststoff, sondern es ist ein Humus, ja, ein Kompostbestandteil, ja, und das ist etwas, womit die Natur arbeitet. Also können wir den Pferdemist, unseren Pferdemist, auch mit einrechnen in so eine Düngerbilanz. Mhm. Also eine gute Düngerbilanz, die abgestimmt ist auf das, was schon da ist. Und das erfahren wir über eine Bodenanalyse. Das ist der richtige Weg. Und ich sehe leider so oft, dass manche Nährstoffe auf die Wiesen gestreut werden, die überhaupt nicht drauf müssten. Da geben Leute viel Geld aus für etwas, was reichlich vorhanden ist.
Eine Bodenprobe kann man immer machen. Als Thema haben wir uns das für den Herbst gesetzt, als Vorbereitung für den Winter. Da kommt also auch bei uns mal eine Bodenprobe im Herbst, die der Helmut dann netterweise analysiert für uns alle hier in unserem Klimaweidejahr. Aber das nur so als Tipp am Rande. Düngung ist individuell. Okay. Gibt es noch irgendwas, was wir im Februar mit bedenken sollten? Oder sind wir damit fertig mit der Arbeit?
Hast du beispielsweise Wasserlachen oder willst du was planieren auf deiner Fläche, wo du sagst, oh, jetzt haben die aber wüst hier hantiert? Kannst du so eine Wasserlache, wo Wasser, ständig Wasser steht, kann man dann in den März hinein vielleicht planieren, aber jetzt sehen, dass das Wasser wegkommt.
Ja, das ist definitiv also, was wir hier auch beobachten, dass wir im ersten Winter auch gesagt haben, wir machen im Vorfeld nichts. Wir schauen uns an, wo was im Winter hier steht, damit wir unsere Koppel kennen, unseren Trail. Und dann wird im Frühling tatsächlich auch hier und da mit ein bisschen Kies und Sand wieder aufgefüllt und angeguckt, wo man vielleicht eine Drainage noch nachholen muss.
Ja, genau. Genauso. Dann kannst du auch noch ohne, wenn es jetzt abtrocknet, kannst du noch wunderbar sehen, ob da wo Drainagen herlaufen. Das kommen ja oft die älteren Herrschaften mit ihren Grundstücken vorbei und sagen, ja, hier ist vor 50 Jahren mal eine Drainage gelegt. Aber wo die genau liegt, das weiß ich nicht. Und, ja, okay, warte einfach, bis abtrocknet. Jetzt gerade in der Frühlingssonne. Du siehst genau die Stelle, da wo es grün ist, dunkelgrün, da laufen die Drainagen her.
Ja, spannend, weil so Stellen haben wir auch. Seht ihr, ich lerne so viel. Also eigentlich machen wir diese Serie für mich. Ich möchte es nochmal anmerken. Nein. da bin ich auch schon über die Koppel und habe mich so gefragt, was sind das für grüne Stellen? Ist das Moos? Was ist das? Die sind uns auch schon aufgefallen. Also Haken im Kopf.
Es gibt auch Bodenpilze, die so grüne Stellen schaffen. Und wenn dann dieser grüne Kern irgendwann mit Nährstoffen ausgelaugt ist, dann werden da Ringe draus. Man nennt die so die Hexenringe oder Teufelsringe oder irgend sowas. Jede Region hat da ihre Begriffe. Aber die weiten sich dann so ein bisschen aus.
Nee, das haben wir nicht.
Und das ist also auch eine Möglichkeit. Ist nicht alles, was, das heißt jetzt nicht, da ist ein kreisrundes Drainagenloch in der Erde oder so, sondern das sind eben Dinge. Das ist mega interessant, weil ich mich da jetzt auch so ein bisschen mit beschäftige. Mit einer Biologin zusammen haben wir überlegt, ob wir mal einfach austesten, ob das möglich ist, weil diese Stellen ja auch noch grün sind, wenn es trocken ist. Und das für das Klima weiter zu nutzen, solche Pilze, und wie wir die unterstützen kann, dass sie die Weide, ganze Weide grün halten. Ne? Mhm.
Das ist spannend. Na, das haben wir, also Kreise haben wir nicht, sondern so grüne Stellen an ein, zwei Spots und immer an den gleichen Stellen tatsächlich. Deswegen deute ich das mal dahin, aber das ist interessant. Wenn du da Erkenntnisse hast, kannst du dir mal gerne in einen der nächsten Monate mitbringen.
So schnell wird das nicht gehen.
Vielleicht am Ende unserer Serie.
Mit der Wissenschaft zusammen.
Ja, das heißt, da haben wir so ein bisschen was. Wir können nach Drainagen gucken, wir können die Hecken schneiden, wir können über Düngung nachdenken. Da haben wir ja schon drei große To-Dos für den Februar. Hast du noch eine Meinung zu dem Thema Paddock versus Winterweide oder führt das viel zu weit? Weil manche lassen ja die Pferde auch im Winter auf die Weide und da gibt es ja heiße Diskussionen neben dem Thema Pferdegesundheit und Fruktangehalt im Gras im Winter zum Thema Weide wird zerstört, geht gar nicht, bis zu, wenn die Weide groß genug ist, ist es super.
Ja, also das hängt ein bisschen mit der Weideausstattung zusammen, die auf dem Hof ist. Habe ich fünf Pferde auf einem Hektar, ja, und dann brauchen wir uns darüber gar nicht unterhalten, dann gehören die Pferde im Winter nicht auf die Weide. Aber habe ich einen ausgeglichenen Weidebestand, dass ich zwei, vielleicht drei Pferde pro Hektar habe, frohwüchsige Weide, sodass mir das Gras irgendwann zu alt wird, in den Sommer hinein. Und wir müssen ja wissen, dass wenn er irgendwann geblüht hat, dann kommt nur noch die Teigreife und danach die Totreife. Hm. Und Totreif ist immer in der Natur der Beginn von Zerfall. Wenn wir also vermeiden wollen, dass wir zu stark Altweiden im Bestand haben, dann können wir auch eine Winterweide öffnen. Und lassen die Pferde auf 10-15% der Weide im Winter laufen, sodass sie in Bewegung bleiben. Natürlich sollte es die trockenste Ecke sein. Die nehmen wir dann im März, Februar, März, April von der Weide runter und säen sie dann an. Die braucht natürlich dann länger, weil das junge Gras erst ausschlagen muss und ist dann Mitte, Ende Juni erst in einem Zustand, dass die Pferde drauf können. Das ist also ein Zeitpunkt, in dem die ersten Weiden, die ersten Koppeln dann in so einer Koppelwirtschaft schon wieder abgefressen werden. Sind die abgefressen, müssen die geschont werden, kann man sie in die nächste tun, sodass wir wirklich nicht mehr in die Verlegenheit kommen, dann Mitte, Ende Juli Pferde in eine Erstbestandsweide reinzutragen, wo die dann wirklich im Holz stehen. Ja? Und da, wenn der Zerfall beginnt, das hängt ein bisschen vom Wetter ab und von den Niederschlagsverhältnissen, aber da kommt auch schnell dann so das Schwarzschimmel und solche Pilze, die dann da reinkommen, ja. Und das sind einfach schwarze Pilze, die mir immer wieder begegnen. Da kann man, um die nachzuweisen, braucht man nur mal ein paar Halme wegzunehmen. Die sehen dann vielleicht anfangs ein bisschen gräulich aus, wenn man da ein bisschen Wasser drüber laufen lässt, sieht man wieder, warum die Pilze schwarze Pilze heißen. Und dann läuft einem die schwarze Brühe so die Hände. Und das ist genau der Bestand dann, wo oben die Samenkörner schon rausgefallen sind, unten wieder aufgegangen sind, wo dann so ein junges Zeug steht. Erstens fruktanreich und zweitens müssen die Pferde, um dann das junge Zeug ranzukommen, immer mit der Nase in diesen
Schimmel.
Pilz da rein, ja. Die fliegen ja diese Sporen. Ja. Und da muss ich schon wundern, wenn die dann auch irgendwann mal was auf der Lunge bekommen.
Ja, spannend, spannend. Okay, das ist also auch wieder eine individuelle Geschichte. Hast du uns noch ein bisschen was mitgebracht, wie wir den Trail, den Paddock ein bisschen schöner halten können. Das ist jetzt nicht Gras und Weide, aber es ist ja Teil von dem Ganzen, weil viele, wie auch meine zum Beispiel hier, stehen auf einem Winterpaddock. Also sprich, ich habe jetzt Glück, ich habe wenig Matsch, aber da gibt es ja auch ganz andere Trails und Paddocks, wo man gefühlt stecken bleibt, wenn man durchläuft. Da gibt es doch bestimmt auch ein paar Tipps aus deinem reichen Erfahrungsschatz.
Ja, zum einen würde ich jeden Paddock Trail nur mit Wiesenrispe ansehen. Rein Wiesenrispe. Weil diese Wiesenrispe ist dieses Sportplatzgras, wo die Fußballer drüber laufen. Jeder weiß, wie drittfest das ist. Ja. Mhm. Und das ist wirklich das drittfesteste Nutzgras, das wir haben. Mhm. Und das macht wenig Sinn, da horstbildende Gräser zu sehen. Das ist ein Nahrungsbildner, das heißt, der muss noch nicht mal blühen, um wachsen, um sich ausdehnen zu können, um sich vermehren zu können. Dazu kommt also ein Paddock Trail, der gerne auch schon mal, vor allen Dingen, wenn in so einer Herde ein bisschen Stress ist, als Ruheecke, als Ausweichpol dient, kann man auch gerne schon mal so ein paar Ecken. Ecken sind für Pferde immer rund. In der Natur gibt es ja keine in Ecken, so wie das bei uns ist. Schön westwinklig und daher, die kann man einfach abtrennen, sodass die Pferde nicht in die Ecke dann auch wirklich nicht reinlaufen können. Und dann kann man beispielsweise eine Kräuterecke draus machen. Mhm. Und diese verschiedenen Ecken kann man zu unterschiedlichen Zeitpunkten ansehen, sodass die Kräuter zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgehen. Ich bin persönlich jemand, der von Kräutern in einer Weidemischung nichts hält. Mhm. Weil ich immer sage, die Kräuter sind längst da. Kräutersamen halten sich im Boden länger als Grassamen. Und die kommen auch irgendwann wieder. Und die wachsen von der Seite ein oder alte Samen gehen auf. Von daher, die Beobachtung mache ich immer wieder, dass wenn ich eine Kräuterweide habe, wo eigentlich der Kräuteranteil schon hoch ist und ich sehe dann noch Grassamen mit Kräuteranteil drin da drauf. Und das größte Problem, was wir haben, ist oft zu wenig Gras. Es ist am einfachsten, nur Gras zu sehen. Mhm. Dann nehme ich nicht noch mal zusätzlich Fläche für zusätzliche Kräuter weg, die eigentlich schon gar nicht mehr notwendig wären, weil wenn eine Weide kaputt getreten ist, die Kräuter werden immer bleiben. Das sind aber nicht unbedingt die wir haben wollen. Da ist dann der Wegerisch, der Ampfer in verschiedenen Facetten, je nach pH-Wert, ist es der Wiesenampfer oder der der breitblättrige Ampfer. Ja. Und dann haben wir halt auch das berühmte Pflanze mit dem J, was wir ja schon ausgeixt haben.
Ja, wollen wir nicht haben.
Aber das sind so Pflanzen, die dann Raum greifen. Der Löwenzahn kommt dazu, übrigens auch eine fruktanreiche Pflanze. Und die nehmen mit ihren großen Blättern dann unglaublich viel Platz. Der Löwenzahn ist jetzt nicht giftig, auch der breitblättrige Ampfer nicht. Nur der Platz ist weg, dann wächst nichts Gescheites. Der Ertrag ist weg von Gräsern, die wir haben wollen. Und das Problem ist, was wir immer wieder haben, wenn die Weiden gerade im Sommer, wenn es zu kurz ist, zurückgefressen werden. Wir haben ja zwei Grasarten. Das eine sind die Horstbildner, die in Blöcken wachsen, und das andere sind halt die Narbenbildner, dass wir dann irgendwann keine Horstbildner mehr haben. Warum? Weil die Horstbildner sich im Unterschied zu den Narbenbildnern, also vergleiche Wiesenrispe, wie ich gesagt habe, die Horstbildner, das sind oft die mageren Gräser, die wir eigentlich haben wollen, vermehren sich nur über den Samen. Hm. Und nur generativ. Wenn der Samen fällt, aber wenn alles kurz gefressen ist, gibt es keine Samen mehr. Außer an den Kotstellen. Deshalb ist das wichtig, dass auch mal eine Ecke so ein bisschen ausnahmen darf oder dass wir vor allen Dingen nachsehen. Wenn wir nachsehen, haben wir das Problem eben nicht mehr, dann, weil wir die Horstbildner auf die Weide wieder draufbringen.
Da.
Die mageren Gräser, die unsere Pferde eben nicht so fett machen.
Da reden wir in den nächsten Monaten noch drüber, was wir wann, wo, wie am besten aussäen. Dann würde ich aber sagen, wenn du nicht laut aufschreist und wir nichts vergessen haben, haben wir jetzt eine super To-Do-Liste für den Februar. Alles dabei?
Ja, ich bin schon.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch ganz viel Freude, Glitzer und Magie für die Februarweide. Und im März gibt es dann Tipps zum Monat März und bis dahin auf jeden Fall krault euren Pferden einmal dick und fett das Fell von uns.